Es gibt ein Aufbegehren in der deutschen Bevölkerung. Die Kanzlerin handelt jenseits von Verstand und Verantwortung. Behörden sind überfordert und es kommt zu ersten Entladungen in der Bevölkerung. Die Frage ist, kann es vielleicht und wird es vielleicht zu einem Bürgerkrieg kommen? Und wenn ja, wer gegen wen? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuviso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und ich sitze heute hier mit Wolfgang Rettig. Er ist Informatiker aus Mannheim, hat einen aufstrebenden YouTube-Kanal, ist ein bürgerlicher Aktivist. Wir kommen gleich noch dazu, was das bedeutet. Und ist einer, der sich, sagen wir mal, traut herauszukommen und der sagt, man muss aktiv werden, man kann nicht mehr Pause machen. Lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, Hagen, sehr herzlichen Dank für die Einladung nach Leipzig. Ja, ich bin sehr gerne gekommen. Ne?
Meine erste Frage ist, wie und warum bist du überhaupt aktiv geworden? Du hast ja eine ganz normale bürgerliche Existenz und als Informatiker arbeitest du für verschiedene Firmen, riskierst damit natürlich auch was. Wieso bist du zu einem, sagen wir mal, Online-Aktivisten und auch Offline-Aktivisten, wir klären das gleich noch, also mit deinen Umfragen zum Beispiel, das hattest du mir neulich mal erzählt. Wie bist du dazu gekommen? Warum bist du aktiv geworden?
Die Finanzkrise hat mich aufgerüttelt, sehr stark aufgerüttelt 2008 mit Bear Stearns im Frühjahr, mit der beinahe Pleite und mit der Pleite von Lehman Brothers dann, die tatsächlich erfolgte im Herbst. Und das war sozusagen mein Erlebnis, wo die Kulisse, die vor uns aufgebaut wird, für mich einen Riss bekam, wo ich hinter die Kulisse schaute. Viele Wahrheitssucher haben irgendein Erlebnis, irgendeinen Aufhängepunkt, wo es dann beginnt, wo es ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das war für mich diese Finanzkrise, wo ich dann von einem zum nächsten kam und immer mehr, weil ich dann einmal besonders kritisch hingeschaut hatte, nachdem diese Finanzkrise mich so zweifeln ließ, habe ich sozusagen eine Energie gehabt, eine Zweifelenergie, die notwendig ist, um von sich selber heraus hinter diese Kulissen zu blicken, sich darauf wirklich einzulassen, an einer bestimmten Sache, wo man merkt, das kann nicht stimmen. Und ich habe dann vielleicht im Jahr 2010 oder 2011 von Gerd-Lothar Reschke diesen Kanal Wertperspektive kennengelernt, habe dort mich informiert, habe da mit großem Interesse seine finanzsystemkritischen, geldsystemkritischen Videos mir angeschaut. Und Gerd-Lothar Reschke hat dann 2013 im Frühjahr etwas propagiert, er hat oder etwas aufgegriffen, was von anderer Seite auch schon mal initiiert worden war, diese Meine Stimme-Bewegung. Das waren dann vielleicht 30, 40 Leute, die auf seine Anregung hin unter dem Motto Wir Unperfekten Videos gemacht hatten. Und ich finde, das ist auch heute noch ein sehr, sehr sympathischer Ansatz, dass man einfach als Mensch die Webcam einschaltet, eine Webcam für 20 oder 30 Euro, und dann ist man seine eigene Sendeanstalt. Und man kann wirklich mal vom Leder ziehen, sich empören, die Faust ballen, man kann so seine eigene Revolution machen oder man kann auch sich Gedanken machen, jeder wie er das mag und in welcher Stimmung er gerade ist. Und ich hatte das aufgegriffen 2013 im April. Und von dieser Bewegung sind sehr wenige oder eigentlich niemand übrig geblieben. Ich bin übrig geblieben. Ja. Also ich habe meine Videos auch stehen gelassen auf dem Kanal. Das sind jetzt schon eine ganze Menge, 280 glaube ich. Mhm. Und also das erste steht noch drin, wie ich die Webcam teste. So wie als Boris Becker dann sagte, wow, ich bin drin im Netz, das machen wir vor 20 Jahren oder so. Ja? So war das dann bei mir. Webcam funktioniert, ich habe es hochgeladen.
Und schon ging es los.
Und ich habe auch meinen Kanal nicht zwischendrin mal gelöscht wie das, oder gesperrt und wieder neu eröffnet, wie das manche Leute getan hatten. Oder Videos rausgelöscht, Kommentarfunktion abgeschaltet oder sowas, sondern einfach straight, wird man im Englischen sagen, ja, einfach so gerade heraus, einfach nach vorne. Ich bin ich, ich laufe jetzt einfach weiter auf diesem Weg. Ja. Und sollte ich später mal herausfinden, das sehe ich heute anders, bleibt das trotzdem stehen, weil es ein Teil von mir ist, zu dem ich auch stehe. Ja. So, also das ist so mein Ansatz.
wo du auch die Entwicklung abbildest. Ne?
Wo ich, genau.
Vielleicht auch noch dazu gefragt, weil wir haben es jetzt auch schon eine ganze Zeit im Bild. Wir haben hier die Winkelkerze, die hast du hier mitgebracht. Und ja. Das ist ja auch gerade ein großes, wichtiges Element in deinem Kanal, dass du halt diese Authentizität, du hast es auch gerade noch angesprochen, mit da reinbringst. Und das ist natürlich auch als Ermutigung gedacht, weil ein Stück weit, wenn man sich immer überlegt, was könnten andere perfekt finden, was könnten andere für richtig finden, kann es manchmal für richtig halten, kann es manchmal dazu führen, dass man gar nichts macht. Und warum ist denn zum Beispiel jetzt diese Katze da? Warum ist sie so authentisch auch für dich? Warum wolltest du die mitbringen?
Also diese Katze, die stellt mich in Frage, die symbolisiert das. Ich habe ein Video gemacht vor einer Weile, die ist schon, sagen wir mal, in meinen Videos, seit ich sie habe, schon fast, die habe ich vielleicht ein halbes Jahr her, taucht die immer wieder mal auf in meinen Videos. Und ich habe aber jetzt vor ein paar Wochen ein Video gemacht, weil ich immer gefragt wurde, Wolfgang, was können wir tun? Weil ich gemerkt habe, da ist so ein revolutionärer Impetus in den Leuten, in manchen meiner Zuschauer lebendig. Ja? Die möchten unbedingt, dass es losgeht. Und die fragen mich dann, was können wir tun? Und dann habe ich ein Video gemacht, Deutschland, Gedankenstrich, Gründung einer Widerstandsbewegung. Und da spielt diese Katze eine ganz entscheidende Rolle. Also das ist meine Bereitschaft, mich selber in Frage zu stellen, mich selber zu beobachten, mich selber nicht absolut zu setzen. Ich hatte noch zwei weitere Figuren dabei gehabt. Kirin, das ist eine Giraffe, so eine Steiftiergiraffe. Ja. Mhm. Dann noch der Page Herbert, das ist aus einem Buch von Friedrich Karl Wächter. Karikaturist der Frankfurter Schule des Humors. Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein, heißt das Buch. Das ist schon über 20 Jahre alt. Das ist, fasziniert mich heute noch, das Buch. Und da kommt der Page Herbert ins Spiel. Der ist respektlos. Der springt dem König ins Gesicht. Der steht vor der Macht. Vor der Verkörperung der Macht steht er unerschrocken und spricht die Wahrheit aus, als Narr, als Hofnarr. Mhm. Jederzeit kann er vom König vernichtet werden. Ist auch für mich sehr, sehr wichtig, diese Eigenschaft, diese Furchtlosigkeit, dieses Einstehen für eigene Ideale. Also, es ist natürlich lächerlich irgendwie. Ich gründe eine Widerstandsbewegung und dann habe ich eine Stoffgiraffe, ich habe diese Winkekatze und ich habe den Pagen Herbert. Ich habe dann über diese Karikatur, das geht über zwei Seiten, also Comic, habe ich dann gesprochen. Und das ist natürlich auf der einen Seite lächerlich, auf der anderen Seite bringt das den Gedanken von Revolution auf ein menschliches Maß, auf das individuelle Maß. Ja? Mhm. Also es hilft nichts, eine Revolution ins Auge zu fassen, Erwartungen zu haben, an dass sich sozusagen auf der Straße das ganz große ereignet, dass Gebäude zusammenstürzen, dass Autos in Flammen aufgehen und solche Geschichten, ja, dass Barrikaden errichtet werden. Spartakusaufstand 1918, solche Bilder haben ja noch Leute im Kopf. 1848, die Märzrevolution, so etwas. Ja. Ich glaube, wir haben hier so einen Infokrieg oder so. Ich glaube, das eigentlich Revolutionäre wird sich in uns selber ereignen. Das ist geistig-seelisch. Und so habe ich meine Widerstandsbewegung. Ne. Meine New Model Army besteht aus der Winkelkatze, aus der Giraffe und aus dem Pagen Herbert. Mhm.
Ne. Nun hast du ja... Und das finde ich auch sehr interessant, weswegen ich auch mit dir darüber sprechen wollte, mit dir ein Interview machen wollte. Du verkörperst auch gewissermaßen eine unorthodoxe Authentizität, würde ich es nennen. Also man hat so ein bisschen diese Gewohnheiten, diese Sehgewohnheiten, diese Hörgewohnheiten auch und wie Medien zu sein haben, so haben die Leute eine bestimmte Vorstellung. Und du brichst das ein Stück weit. Und du hast gerade schon gesagt, du hast ja auch schöne Ideale. Also du hast die einerseits Respektlosigkeit, was ja auch ein Stück weit Mut und Tapferkeit bedeutet, die Menschlichkeit und die Dialektik, Sachen, die vielleicht auch verloren gegangen sind und die du aber, sag mal, auf eine andere Weise mit reinbringst. Und jetzt möchte ich dich fragen, würdest du vielleicht auch sagen, dass diese Mittel und noch vielleicht dazu genommen die Authentizität, dass das vielleicht auch was ist, was viele Leute benutzen könnten, um aus dieser Starre herauszukommen, um auch wieder sich das auch selber zuzutrauen. Eben auch wie du zu sagen, du hast ja mittlerweile auch über 2000 Abonnenten, hast ein Video mit dem Bürgerkrieg, wo du über 60.000 mittlerweile erreicht hast. Ne? Ja. Würdest du vielleicht sagen, dass das auch für viele Leute ein Muster oder zumindest eine Anregung sein kann, dass man sagt, ich stehe zu mir, ich bin ich und ich probiere jetzt einfach. Ich mache einfach mal, ich fange einfach an und sei es die Katze und sei es die Giraffe, ich mache einfach.
Ich habe eine ganze Zeit lang appelliert an meine Zuschauer, doch selber eine Webcam sich zu kaufen und selber hineinzusprechen. Und es scheint mir wirklich so zu sein, dass das doch von gewissen Voraussetzungen abhängig ist. Ja. Videos machen, thematische Videos oder über Sachen wirklich frei reden, das ist dann doch nicht so einfach. Da gibt es vielleicht ein paar Voraussetzungen, die bei mir gegeben sind. Ja. Also ich verdanke eben meinem Elternhaus, dass ich geistig neugierig geworden bin, ins Leben gegangen bin. Ja. Diskussionen am Esstisch mit dem Vater, mit dem Bruder oder mit der Mutter dann auch oder auch den Schwestern. Das ist mal eine Voraussetzung. Ich habe Spaß am selber Denken. Und dann vielleicht ein bisschen eine Sprachbegabung, ob das auch eine Rolle spielt, ich weiß es nicht. Dann der Mut zur Peinlichkeit, der nun wirklich nicht so verbreitet ist in Deutschland. Die Deutschen, oder wir Deutsche, sage ich jetzt, wir achten eben auch darauf, ob wir in das Sozialgefüge hineinpassen. Wir möchten uns eben auch einfügen in eine soziale Ordnung. Das finde ich eigentlich auch sehr gut. Und wir tun das dann aber leider oft so in einem Gehorsam vor der Obrigkeit oder in einer Ausrichtung an der Mehrheitsmeinung. Es gibt ja von der Elisabeth Nölle-Neumann aus den 80er Jahren, glaube ich, dieses Wort von der Schweigespirale, wo dann die Menschen, obwohl sie vielleicht eine Meinung haben, die mehrheitsfähig ist, weit mehrheitsfähig, man denke mal an Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, die Kernthesen wurden eigentlich von, ich glaube damals gab es Umfragen, 90% der Leute befürwortet, aber die veröffentlichte Meinung suggeriert etwas ganz anderes. Da wird Thilo Sarrazin als ein Schmuddelkind dargestellt. Also wer mit dem sich abgibt, dessen Ruf ist auch ruiniert, sozusagen. Mhm. Ja. Oder wer heute noch mit Akif Pirinci sich ablichten lässt auf einem Foto, dessen Medienkarriere ist automatisch beendet. Solche Mechanismen der Furchterzeugung oder der Furchterzeugung auch in einem selber sind wirksam, leider. Und da habe ich eben Mut zur Peinlichkeit. Ich bin nicht antisozial, ich bin nicht asozial, ich bin nicht... Ich bin aber nicht so, glaube ich, abhängig von Erwartungen, die andere an mich haben. Ich glaube, ich habe mehr Mut zur Individualität, vielleicht so etwas, ja. Es ist nicht so, dass mir die Meinung anderer Menschen nichts bedeutet. Also es kann mich eigentlich jeder treffen, wenn er mir den Spiegel vorhält oder sagt, dass ich jemanden auf der menschlichen Ebene sehr schlecht begegnet bin. Das würde mich sehr treffen, ne? Also ich bin nicht frei von dem, was andere Menschen über mich denken. Aber was jetzt so gesellschaftliche Erwartungen betrifft oder auch Statusdenken oder so etwas, ja, da bin ich, glaube ich, schon ziemlich frei davon. Mhm. Also mein Ruf ist mir wichtig, Hagen. Das jetzt nicht so verstehen, dass mir das ganz egal wäre. Auf Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen, da reagiere ich schon mal auch bissig. Oder ich versuche auch in meinem Kommentarbereich, in den Kommentaren unter meinen Videos da eben auch Angriffe unter die Gürtellinie abzuwehren oder einfach so meinen Ruf zu verteidigen. Mhm. Das habe ich dann nicht nötig, dass man mir etwas deutlich gesagt ans Bein pinkelt. Ja, aber dann habe ich wiederum dieses Gefühl, ich bin die deutsche Eiche. Und was juckt es mich, wenn sich unten an meinem Stamm eine Sau an mir reibt? Ne? Das auch wieder.
Vielleicht das auch gleich als Stichwort verwendet. Mich interessiert natürlich auch, jeder zieht mit seiner Art natürlich auch ein gewisses Klientel an. Und ich würde mich mal interessieren, soweit du das auch schlussfolgern kannst und sagen kannst, welche Leute finden sich denn zum Beispiel auch unter deinen Videos wieder? Ich meine, man sucht sich natürlich sein Publikum nicht aus und das Publikum sucht einen aus. Aber mich würde interessieren, welche Leute erreichst du zum Beispiel und wie stehst du generell zu deinem Klientel? Wie ist dann die Interaktion auch?
Von der Kategorie jetzt wie stehen diese Leute zu unserem System hier, was ich als Lügensystem oder als Lügenmatrix bezeichne, als BRD-System oder als die Verlogenheit des Westens. Wie stehen die Leute dazu? Ja? Da ist es auch breit. Es gibt ein paar, die, kein Wunder, wenn ich jetzt über Massenzuwanderung kritisch spreche, ja, es gibt ein paar aus der linken Ecke, die dann in mir einen politischen Gegner sehen, den sie demontieren möchten. Das tun sie aber auf einem Niveau oder in einer Weise, die mich gar keine Anstrengung kostet, um das einfach mal so abtropfen zu lassen, verbal. Da fehlt es leider, muss ich dann auch sagen, an Niveau. Und dann bin ich überzeugt davon, ja, eine ganze Menge Linke auch, also eher Linke, Linksliberale, die selber ins Grübeln kommen. Und vielleicht einfach nur deswegen, weil die eigenen Kinder jetzt in der Schule Schwierigkeiten haben mit ganz anderen Mentalitäten, wo die eigenen Kinder aus einem deutschen Elternhaus kommen, mit deutscher Vorprägung, dann dort auflaufen als Kartoffelfresser. Geächtet werden in einer Klasse, wo Deutsche in der Minderheit schon sind, so etwas vielleicht. Also die aber von ihrem Wahlverhalten her eher in die linke Ecke einzuordnen sind. Ja?
Vielleicht für die ostdeutschen Zuschauer nur kurz bemerkt, dass du mal kurz noch beschreibst, wie es in Mannheim aussieht, weil du auch gesagt hast, bloß als Kontrast, weil hier sind ja zum Beispiel solche Klassen sehr selten, aber in Mannheim, hast du ja erzählt, sieht das anders aus. Ne?
Ja, da wo ich wohne, da schaue ich aus dem Fenster raus. Wenn ich da mal Strichliste führen würde, man kriegt schon man hat einen Eindruck, wer ist deutsch, wer nicht. In einem Viertel, wo nach hinten raus, rückwärtig zur Wohnung, so ein Straßenzug nur türkische Geschäfte aufweist, kein einziges deutsches oder nicht türkisches, ja vielleicht das ein oder andere arabische noch, wird auch Klein-Istanbul genannt, da in Mannheim. Das ist von der Kurpfalzbrücke bis zum Marktplatz, so auf diese Höhe. So ein ganzer Straßenzug. Ausländeranteil in den Quadraten, in den Blöcken, Mannheim heißt ja die Quadratestadt, wo ich wohne, da drumherum, würde ich mal sagen 80%, 90%. Und das ist die Wirklichkeit, der ich mich da aussetze. Ich bin also nicht irgendwo hingezogen, wo es etwas deutscher zugeht, wo ich mehr Gemütlichkeit habe, mehr meinen Frieden mit mir selber auch und wo die Welt dann eben nicht so spannungsgeladen auf mich wirkt. Man kann eben die Städte in den neuen Bundesländern oder halt ehemalige DDR, kann man, glaube ich, überhaupt gar nicht vergleichen mit dem, was im Westen ist. In Köln, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart. Ich bin ja hier wieder auch durch Leipzig gelaufen, gestern und heute. Ich war letztes Jahr in Weimar, in Eisenach. In Weimar war mir das so schlagartig bewusst geworden. Ja? Eine ganz andere Stimmung. Ganz anderes Lebensgefühl auch als im Westen. Und das kann man nicht vergleichen, Hagen. Mhm. Ich wollte aber noch zum Publikum etwas sagen. Also das ist durch die Altersklassen hindurch, ja, und vom politischen Spektrum her. Ich habe viele, die natürlich meine Ansichten befürworten, ja, die mich da auch bestärken. Und sehr viele, die sagen, Wolfgang, du sprichst mir aus der Seele, so etwas. Ja. Und dann habe ich auch so vom Grad des Aufgewachtseins, so nenne ich das jetzt mal, ja, habe ich auch ganz unterschiedliche Leute. Leute, die zwar schon durchaus sich bewusst gemacht haben, dass wir hier einer Propaganda ausgesetzt sind, die aber das, was uns hier umgibt, nicht als vollständig Lüge empfinden. Das ist so dieser Moment, wo man wirklich mal einen Riss in den Vorhang selber hineinbringt und hinter die Kulisse schaut. Dazu bedarf es doch noch eines entscheidenden Schrittes nach vorne. Und ich habe Leute, die diesen Schritt eben noch nicht getan haben. Mhm. Und die dann manchmal etwas aus meiner Sicht naive Fragen stellen. Was kann man denn heute überhaupt noch wählen? Also da bin ich schon lange darüber hinaus, dass ich mir Illusionen mache. dass man durch diese Wahlen überhaupt irgendetwas verändern könnte. Ja? Also angenommen, man wäre jetzt auf der Linie der AfD, der kritischen AfD, Björn Höcke oder so in dieser Art, Gauland. Und die könnten mit 100% Stimmabgabe für diese Partei in den Bundestag einziehen. Sie würden die alten Strukturen und die alten Machtverhältnisse vorfinden. Sie hätten es mit einem Medienkonglomerat zu tun, was gegen sie schreiben wird. Sie hätten es mit einer Besatzungssituation, militärischen Besatzungssituation in Deutschland zu tun. Sie würden die fehlende Souveränität unseres Landes nicht aufheben können. Sie würden die Weichenstellungen der EU nicht aufheben können, so etwas, ja. Aber ich werde von Leuten dann so gefragt, was können wir denn überhaupt noch wählen, so, ne? Wo ich dann meine, da ist ein großer Abstand zu meinem Bewusstsein oder zu meinem Denken, wo ich mir auch einbilde, vielleicht ist es eine Einbildung, ja, eine Arroganz, wo ich mir einbilde, die sind noch nicht so weit. Aber da kommt wieder die Katze ins Spiel. Bevor ich dann abhebe, ja, bevor ich mich über andere Leute erhebe, über andere Leute stelle, ja, bin ich dann lieber etwas vorsichtiger. Ne? Die Katze, die stellt mir immer ein Bein. Ja?
Die hält dich da
die hält mich bescheiden. Ne?
Denkst du vielleicht, dass auch die, du hast schon gesagt, dass da manchmal eben diese Schritte immer fehlen oder manchmal die Schritte gemacht werden müssen, um sich dann wieder ein Stück weit zu verstehen, sich auch näher zu kommen. Denkst du, dass da auch ein Stück weit diese ideologischen Brüche in Deutschland eine Rolle spielen? Also es ist ja vorhin auch gesagt, dass Antidogmatik auch ein Stück weit deine Richtung ist. Und ich meine mit diesen Brüchen zum Beispiel eben dieses Rechts-Links-Denken. Also die Linken können nicht mit den Rechten, gut, bei den Rechten ist manchmal häufiger Gesprächsbereitschaft, aber bei vielen eben auch nicht. Dann hat man Nationalisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite No Borders, keine Grenzen zum Beispiel. Dann hat man Pro-Flüchtlinge gegenüber einer Gruppe, die dann halt, oder die Gruppe, die sagt, okay, es muss Grenzen geben zum Beispiel, also eine Begrenzung der Menge. Würdest du sagen, dass es da eben ideologische Schranken gibt? Und gibt es die auf beiden Seiten? Oder wie funktioniert das? Wo denkst du, sind da vielleicht auch da Hindernisse?
Hagen, was du meinst, ist, glaube ich, eher eine, ein Bruch, ist dann eher so, sagen wir mal, eine Kluft oder ein Graben oder eine Spaltung.
Genau, genau.
Ja? So, also oder bei dem Wort Bruch habe ich an die 68er-Zeit gedacht. Ich komme ja aus dem Westen, da ist es noch viel, mir ist es viel präsenter. Ich bin Jahrgang 1960, ja. Ich bin sozusagen, schulisch bin ich nach 68er oder 68er geprägt auch. Also, was du aber ansprichst, ist Spaltung, ja. Das spielt selbstverständlich eine Rolle. Ja, klar, das ist ja wirksam. Ich habe gerade vor kurzem jetzt darüber gesprochen, ausführlich gesprochen, über diese Spaltung, ja. In einem Video. Das spielt eine ganz große Rolle. Wir hauen aufeinander ein. Ja. Das spielt eine Rolle und mir tut es weh, Hagen. Mir kommt es vor, ich habe das auch, glaube ich, in einem Video so gesagt, ja. Bei den Römern, die hatten ist ein Sprung in der Zeit jetzt. Wir gehen mal 2000 Jahre zurück oder 1700 Bitte. Jahre zurück. Ja? Auch in der also im späten Rom gab es das auch, Gladiatorenkämpfe, Brot und Spiele, wo dann eben Kriegsgefangene, die vormals vor der Gefangennahme durch die römischen Legionäre freie Menschen waren, relativ, ja, und dann als Gefangener gegeneinander eben aufgehetzt wurden, die dann eben in der Arena, in der Gladiatoren-Arena, sich als Feinde gegenüberstanden. Und natürlich, wenn man sich da mal hineinversetzt, ja, es kommt ein Löwe auf mich zugesprungen, ich habe so einen Gladius in der Hand und ein Schild, ja, logisch steche ich den Löwen ab, obwohl ich sonst eher sage, die sollen auch leben dürfen, die Löwen, in ihrer Umgebung oder so. Aber in der Situation ist der Löwe mein Feind, der will mich umbringen. Und so wird jetzt der eine Gladiator gegen den anderen aufgehetzt, vielleicht auch aus derselben Sippe noch, ja, aus demselben Volksstamm oder aus derselben Sippe gar, ja. Und die Römer machen sich einen Spaß daraus, ja. Wie ist das jetzt hier? Jetzt tritt Vater gegen Sohn an und das wird noch aufgeheizt beim Publikum, gibt noch einen besonderen Reiz. Mir tut es weh, wenn ich diese Spaltung sehe, die ich als irreführend betrachte, das führt uns weg von den wirklich echten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Da spielen sich Sachen aber auf einer ganz anderen Ebene, mit einer viel größeren Dimension und wir reiben uns auf in Konflikten, die eigentlich künstlich herbeigeführt werden. Das tut mir richtig weh. Ja? Also Brüche oder Spaltungen in dieser Weise, ja, die spielen eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und es wird auch geschürt. Die Medienlandschaft in Deutschland, die Leitmedien, ob das jetzt Fernsehen ist oder ob das jetzt Printmedien sind, Printmedien, die auch online natürlich digital auftreten, ne? Also die Leitmedien, so nenne ich das dann mal, ja? Auch Radio, die heizen diese Spaltungen an. Es werden Konflikte künstlich in die Welt gesetzt. Es wird alt gegen neu, jung ausgespielt beispielsweise. Ja? Es wird, dass es dann heißt, die Alten nutzen die Jungen aus. Und die, oder es heißt, die Jungen wollen nicht Karriere machen oder die Jugend, die hat keine Bildung mehr oder so etwas. Also es wird Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer. Die Frauen wurden aufgehetzt gegen die Männer. Ja, wir haben einen Geschlechterkrieg. Das geht an den Lebensnerv der Gesellschaft, unseres Volkes auch. Ja. Das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, aber natürlich kriegen wir es hier in Deutschland besonders mit. Es heißt, Deutschland ist, was die Reproduktion angeht, die biologische Reproduktion, das Kinderkriegen, das Nachwuchs bekommen, Schlusslicht auf der ganzen Welt jetzt. Auf der ganzen Welt, das habe ich jetzt gehört, ich habe es nicht verifiziert. Ja. Ich bin ja nicht Journalist. Ich habe es nur gehört. Und wenn wir nicht ganz am Ende sind, dann sind wir aber ziemlich weit unten, jedenfalls. Ne?
Ich hatte auch gelesen, 1,3 Kinder nur noch. Ja. Das ist natürlich längst unter der Erhaltungsquote auch.
Und da sind möglicherweise auch die Kinder mit Migrationshintergrund schon einberechnet. Ne? Also das hat dann schlimme Folgen und mir tut es richtig weh, wenn ich das Ergebnis von solchen künstlichen Spaltungen sehe. Ja, aber also es spielt eine Rolle. Und ich versuche wirklich auf meinem Kanal so eine spalterische Energie fernzuhalten. Ja? Das ist nicht mein Ansatz. Das heißt, wenn jetzt jemand von der Antifa meint, er müsse sein Mütchen an mir kühlen, dann frage ich ihn einfach, wie er das meint. Und ich gehe mit Respekt auf den zu, stelle dann leider fest, das verschreckt die, wenn man ihnen auch respektvoll begegnet und fragt. Und dann bin ich unschuldig wie ein Kind. Ja? Also ich will nicht auf jemanden einschlagen, nur weil er jetzt als mein Gegner auftritt. Ja, also ich versuche das jedenfalls bei mir fernzuhalten, ja, auf meinem Kanal.
Du hast mit diesem, was du nicht machst, gleichzeitig auch gezeigt, wie du es tust. Ich würde generell mal als kleinen Abschluss noch fragen für das große Bild. Wir haben von den Spaltungen gesprochen, wir haben auch davon gesprochen, was du für Sachen unternimmst, wie du mit deinem Publikum umgehst, was dein Ansatz ist, deine Videos zu machen. Und mich würde generell interessieren, was ist denn vielleicht deine Idee? Wie könnte es weitergehen? Wie kann es, ich meine, es passiert ja schon viel, das muss man ja auch sagen. Diese Volksstille oder dieser Volksschlaf ist längst nicht mehr so stark, wie immer ausgerufen wird. Vielleicht auch wieder als Falschdarstellung, die Leute weiter schlafen zu halten, die es noch sind, oder ruhig zu halten. Aber wie würdest du sagen, wie kann es vielleicht weitergehen? Wie können wir, mittlerweile sagen es ja ganz viele Leute, dass wir diesen Widerstand, der uns sogar nach Grundgesetz zusteht, tun müssen, aktiv leben müssen, in verschiedenen Weisen. Was sagst du, wie kann man das vielleicht machen? Wie kann man vielleicht aktiv werden? Wie können die Leute sich aus dieser Spaltung befreien, aus diesen alten schlechten Gewohnheiten? Wie können sie aktiv werden, um politisch eine Veränderung zu erreichen?
Durch die Umstände wird es geschehen. Das wird nicht geschehen durch eine Willenssetzung. Das wird nicht geschehen durch Aktionen, die als revolutionärer Akt gedacht sind, sondern es wird sich einfach ereignen. Es wird sich ereignen. Dieses System fährt vor die Wand. Auf mehreren Ebenen kann dieser Zusammenprall erfolgen. An einer Stelle wird es zuerst erfolgen und sichtbar werden. Und das wird dann Kettenreaktionen auslösen. Das ist nichts, was wir hier mit Absicht, mit Willenssetzung in Gang bringen. Da ist niemand von uns in der Lage dazu. Das ist dieses Gefühl, betrogen zu werden, dieses Gefühl, unterdrückt zu werden, ein Gefühl, was auch hier aufkommen wird, dass wir hier sozusagen Sklaven sind. Dass alles, was uns hier von Menschenrechten, von Bürgerrechten, von Freiheit erzählt worden ist, eine einzige Lüge ist. Dass es wohl wahr ist, dass wir hier Strom haben und fließendes Wasser und eine Verkehrsinfrastruktur und vieles hier auch funktioniert, ja, das ist wohl wahr. Aber dass wir hier Sklaven in einem immer schneller drehenden Hamsterrad sind, die Leute, die Arbeit haben und die anderen, die abhängig sind, fühlen sich ja auch nicht wohl. Ja. Diese Spreizung, die arbeiten, die müssen immer schneller rotieren und die anderen, die fühlen sich immer mieser. Also es wird möglicherweise wegen der Massenzuwanderung oder Masseninvasion vor die Wand fahren oder wegen dem Finanzsystem oder etwas anderes. Und was der Einzelne tun kann bis dahin, ja, also nicht etwa, dass er das durch irgendeinen Akt, eine Aktion, einen, also indem er Flugblätter verteilt, indem er Aufkleber irgendwo hinbappt, ja, hinklebt, indem er sich eine Seifenkiste nimmt, eine Bananenkiste und auf dem Marktplatz Reden schwingt oder so etwas, ja, das sind Aktionen der Lächerlichkeit, so sehe ich es jedenfalls, ja, und sondern was der Einzelne tun, also das sind Sachen, die bringen nichts, die verändern nichts wirklich positiv, glaube ich, ja. Auch ein Marsch nach Berlin, Merkel muss weg, 2 Millionen Menschen machen das, ja, und dann Merkel wird ausgetauscht, die soll sowieso ausgetauscht werden. Und wenn die eine Figur gegen eine andere Figur ausgetauscht wird, dann kommt Seehofer dran, Gabriel kommt dran oder von der Leyen oder so jemand anders, ja. Die sind alle transatlantisch vernetzt.
Die Spielfigur ist eine andere, das Spiel ist dasselbe.
Ja, also solche Aktionen, ja, wir sind jetzt schon 2 Millionen. Man lügt sich da was in die Tasche, glaube ich. Aber es wird hier einen Zusammenprall geben, also wirklich einen Crash geben. Und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass so viele Menschen wie möglich ein Bewusstsein haben, was hier für ein Spiel läuft. Dass so viele Menschen wie möglich in der Lage sind, hinter die Kulissen zu schauen und, und richtige Antworten zu geben. Verwirrung aufzulösen. Die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass man diesen ganzen Wahnsinn in Worte fassen kann, dass man diesen ganzen Wahnsinn sozusagen mit menschlicher Vernunft auch noch betrachten kann und auflösen kann. Dass also nicht in endlosen Strömen das Blut fließen muss und ein paar wenige Überlebende dann einfach müde sind, des Kämpfens müde, sondern dass tatsächlich noch Leute da sind, die ein Bewusstsein haben, was hier läuft. Ja? Also das ist so meine Hoffnung oder das ist so mein Ansatz eigentlich. Mhm.
Hör ich da auch richtig raus, dass du sagst, auch gerade diese, sagen wir, alle Aktionen, die vielleicht dazu führen können und die das halt bewirken, wie zum Beispiel, dass man sich vernetzt, dass man sich gegenseitig auch informiert,
das
dass man
gut.
sich persönlich trifft.
Das ist gut. Sachen. Hagen, richtig. Also wenn es unbedingt, ja, das ist wichtig. Also es ist wichtig, dass man merkt, man steht nicht alleine mit seinen Ansichten, wo man erstmal an sich zweifelt, wo man sich fühlt wie ein Geisterfahrer, ja, auf der Autobahn, der in der falschen Richtung fährt. Also das ist ja wirklich so, wenn er auch in dieser Matrix ist, der redet sich alles schön. Der kann sich gar nicht vorstellen, dass die da, also diese Politiker, die Landräte, die Bürgermeister, die Leute in den Stadtverwaltungen, die Wirtschaftskapitäne, dass die wirklich zerstören, dass die gegen das eigene Volk handeln, dass die sozusagen der Feind im Inneren sind. Ja? Das können sich die Leute gar nicht vorstellen.
Was kann es helfen als Geisterfahrer, wenn man denkt, man ist selbst der Geisterfahrer, aber die ganzen Geisterfahrer begegnen einem eigentlich? Ne?
Ja, Hagen, genau. Ich weiß, warum. Ich weiß die Frage jetzt wieder. Natürlich, es ging ja darum, sich vernetzen und eben auch, sagen wir mal, den Schulterschluss suchen oder auch den emotionalen Schulterschluss oder den gefühlten Schulterschluss mit den Mitmenschen, dass man eben merkt, man ist in einer Gemeinschaft von Leuten, die auch genauso betroffen sind und dass man also nicht verzweifelt in seiner vermeintlichen, in seiner gefühlten Isolation nicht verzweifelt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und noch ein Punkt, der mir einfällt. Du hast gefragt, was kann man tun, was so Aktionen? Da habe ich gesagt, das bringt alles nichts. So, dann sagst du mir hier, vernetzen, so, das ist wichtig. Natürlich ist auch eine gewisse Krisenvorsorge hilfreich, nützlich anzuraten. Aber auch so ein Gedanke, der ist wichtig, glaube ich. Ja. Der Gedanke eines Streikes, dass man, also ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass hier irgendetwas sich ereignet von hohem Symbolcharakter in Deutschland, wo die Menschen merken, wenn sie hier noch einen Euro Steuern zahlen, Mehrwertsteuer oder Einkommensteuer oder sonst was, dann füttern sie ein unmenschliches System, was uns alle hier als Feind gegenübersteht. Dass die Leute dann mit einem Schlag nicht mehr wollen. Also ich halte so etwas für denkbar. Das ist natürlich, klingt wie eine irrwitzige Utopie, ja. Aber so rein gefühlt, ja, dass diese Diskrepanz zwischen dem, was man empfindet, was man wahrnimmt, was man an Lüge spürt und dem, was uns hier erzählt wird, halt, was oder vorgespielt wird, wo die Kulissen aufgebaut werden, Potjomkinsche Dörfer werden hier vor uns aufgebaut, ja. Also Zustimmungsrate für Merkel bei 90% oder so etwas, ja, das glaubt doch kein Mensch.
110%.
110%. Und das ist doch, ich glaube, zu DDR-Zeiten war das nicht so krass wie heute hier in der BRD, ne. Also, dass da tatsächlich sowas wie ein Steuerstreik spontan entsteht, dass da etwas in der Luft liegt, aber dann reicht auch eine kleine Aktion, dann reicht es, wenn einer mal den Mund aufmacht oder so und alle machen mit oder so etwas, ja. Also, wenn man das aber jetzt, sagen wir mal jetzt hier am 2. November 2015, jetzt einfach sich zum Ziel setzt, ne, ich strebe jetzt an, bis Mitte nächsten Monats habe ich den Steuerstreik organisiert oder so. Solche Ansätze, die werden nicht funktionieren. Wenn es in der Luft liegt, ja, wenn die Zeit reif dafür ist, dann platzt das von selber.
Das, ja. Also es ist quasi wie ein Brett von verschiedenen Knöpfen, wo man draufdrücken kann. Man kann verschiedene drücken. Der eine funktioniert vielleicht, der andere nicht, aber man kann sich so richtig vornehmen, weil das System auch schwer einzuschätzen ist. Ne? So vielleicht ja. Ein Ansatz.
Aber es wird vielleicht Situationen geben, Ereignisse, etwas, was im öffentlichen Raum in Erscheinung tritt, wo dann auf einmal schlagartig jeder weiß, das war's jetzt. Also der eine magische Moment, wo der Günter Schabowski in dieser Pressekonferenz nicht genau wusste, auf eine Journalistenfrage, sind die Grenzen jetzt schon offen oder nicht, ne? Also, es war aber im Vorfeld schon sichtbar. Ne, da ist ja auch ein Regime sozusagen gefallen. Man hat es gesehen in der Botschaft von Prag, man hat es gesehen am Grenzzaun in Ungarn, dass dieses System, dieses Regime, DDR-Regime, und was wir hier in der BRD haben, ist nichts anderes als ein Regime, nicht legitimiert. Also, dass dieses Regime fällt, das hat man gespürt, man hat es gewusst. Die Kerzen da hier in Leipzig, wir sind ja hier gerade in Leipzig, mein Hotel war ja da auch in der Nähe von der, was war es, Thomaskirche, Nikolaikirche?
Nikolaikirche.
Nikolaikirche, ja genau, die ist genau daneben gewesen. Ne? Also, wo diese Kerzen in den Fensterbänken aufgestellt wurden, was konnte das Regime dagegen tun? Ja? Da war es sichtbar. Da war irgendwie sichtbar, dass der Bannfluch gebrochen war. Solche Sachen meine ich, ja, Hagen. Also das ist dann auch Revolution eigentlich. Die läuft aber in jedem Einzelnen ab. Man sieht es einfach, man spürt es.
Ja. Revolution als innere Entwicklung und auch als Prozess, der vielleicht gerade in Deutschland schon längst am Laufen ist. Gegen das Regime, was immer mehr verantwortungslos handelt, mit immer weniger Verstand und in einer schwer nachvollziehbaren Weise. Wolfgang Rettig, vielen Dank für das Gespräch. Wo können dich Leute finden?
Auf YouTube. Ne? Bei Facebook bin ich nicht, aber auf YouTube, indem man meinen Namen eingibt in das Suchfenster. Ne? Trifft man auf meinen Kanal.
Wolfgang Rettig, einfach durchgeschrieben auf YouTube.
Man kann es durchschreiben ohne Trennung dazwischen. Das ist die Kanalschreibung. Oder halt Wolfgang getrennt Rettig.
Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst. Liebe Zuschauer, das war Nuvisotalk. Mein Name ist Hagen Grell und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.